Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, mit euch Zeit zu verbringen und dass wir jetzt auch zusammen in das Wort schauen können. Ich habe heute keine Textauslegung, sondern eine thematische Geschichte, weil ihr mich durch euren Jahresverse genötigt habt, den ihr gezogen habt. Aber ich denke, der Herr wird das nutzen. Micha hat im Februar ja schon dieses Thema für euch begonnen und aufgemacht und schon viel gesagt. Und ich glaube, ihr seid damals auf dem Punkt gelandet, dass es Gott nicht um perfekte Männer geht, sondern um aufrichtige Männer, die ihr Herz ihm öffnen und ihm vertrauen. Heute will ich da weitermachen. Und wenn ihr einen Titel braucht für die Predigt, für die Andacht jetzt, dann könnte man sagen, der Herr ist mächtig. Ich hoffe, dass ihr das auch mitkriegt. Ich beginne. Hast du schon gebetet? Nee, ne? Lass uns noch vorher beten. Lieber Vater, danke, dass wir uns um dein Wort versammeln dürfen. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst. Du kennst jeden einzelnen Mann, der heute hergekommen ist, und du kennst die Herzen, die Umstände, die Dinge, die uns bewegen. Ich bitte dich, dass du uns da triffst. Herr Jesus, begegne du uns neu. Sprich zu uns durch dein Wort. Gib uns Licht deiner Wahrheit und verändere du. Richte auf, was aufzurichten ist. Stärke, wo Schwäche ist. Gib Wahrheit und Licht, wo Orientierungslosigkeit ist. Wir bitten dich, Herr, sprich zu uns. Amen. Die Welt um uns herum hat vielfältige Erwartungen und Ansprüche an Männer. Einige sind gut und gerecht, andere sind eher fehlgeleitete Vorstellungen unserer Kultur. Manchmal merken wir auch, dass wir all diesen Ansprüchen nicht gerecht werden können. Die Welt um uns herum, haben wir auch schon mitgekriegt, ist nicht Himmel. Und so kommt es vor, dass wir auch mit Situationen konfrontiert sind, die uns überfordern, die uns erschrecken lassen. Und wir erleben auch, dass unsere Kraft definitiv an ein Ende kommt, unsere Weisheit erschöpft ist und wir am Ende einfach ohnmächtig sind. Unser Leben kann uns entmutigen, kann uns das Herz schwer machen. Es kann uns zur Verzweiflung bringen, uns hoffnungslos gelähmt und passiv machen. Und wenn man ein wenig nur recherchiert, dann merkt man, dass heutzutage psychische Erkrankungen derzeit der drittwichtigste Grund sind für Arbeitsunfähigkeiten in Deutschland. Die AOK zum Beispiel gibt an, dass die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von psychischen Erkrankungen bis 2021 verglichen mit 2011 um über 53% zugenommen hat. Vor allem die Anzahl der Krankschreibungen aufgrund eines Burnout-Syndroms oder ähnlicher Geschichten seit 2004 bis 2021 hat einen rasanten Anstieg von 19 Mal höher erlebt und gesehen. Diese Zahlen deuten an, dass es den Männern unserer Zeit nicht gut geht. Ich bin mir nicht sicher, dass das nur ein Zeichen unserer Zeit ist, denn in der Geschichte der Menschheit seit dem Sündenfall war es für den Menschen schon immer nicht leicht. Männer ziehen in den Krieg, Männer stellen sich Feinden und schwierigen Situationen, von denen sie sich fürchten. Männer müssen schwere Entscheidungen fällen, von denen sie am liebsten flüchten würden. Als Männer, die Christen sind, ich gehe davon aus, dass die meisten das sind, wissen wir insbesondere auch um unsere Verantwortung vor Gott für unsere Ehe, unsere Familie, die Gemeinde, die Arbeit. Wir sind auch berufen, ein Licht zu sein in einer Welt, die immer dunkler wird, die sich immer deutlich abwendet von Gott. Dann haben wir auch noch eine Menge anderer Themen auf dem Schirm, die uns besorgen. Wenn wir mal aus unserem Haus rausschauen und in die Zeit nach vorne blicken, dann sehen wir manch großen Sturm sich am Horizont zusammenbrauen. Wirtschaftliche Entwicklungen, politische Herausforderungen, Kriege, Konflikte, Mangel aller Art, Bedrohungen, moralischer Zerfall, Endzeit, Antichrist und Verfolgung. All das bringt uns früher oder später zur Realisierung, dass wir Hilfe nötig haben für unser Leben. Woher kommt die Kraft, in den Tagen der großen Not nicht zusammenzubrechen? oder in den Herausforderungen unseres Alltags bestehen zu bleiben und zu können, nicht umzufallen. Björn hat es schon gesagt, euer Jahresvers lautet: Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. 1. Samuel 14, Vers 6. Mit diesem Vers will ich heute anfangen, und wenn ihr eure Bibel mithabt, könnt ihr aufschlagen und reinschauen, dann seht ihr den Kontext. Dieser Vers kommt aus der Geschichte Israels, aus 1. Samuel 13 und 14. Ich werde diese Kapitel nicht alle lesen, ich fasse sie euch zusammen. Dann habt ihr ein Bild. 1. Samuel 13, 14 ist die Zeit nach den Richtern. Saul war gerade König geworden. Das Volk Israel war im verheißenen Land, aber es war von allen Seiten bedrängt, wie heute auch. In dieser Geschichte waren es dann die Philister, die Israel bedrängten und ausbeuteten. Die Philister waren Israel militärisch haushoch überlegen. Sie hatten ein Heer und ein Militär. Sie hatten Streitwagen, Reiter, Fußsoldaten. Israel aber hatte wegen der großen Bedrückung nicht mal Schmiede im Land, sodass sie keine Waffen hatten. Nur Jonathan und Saul, liest man, hatten ein Schwert und ein Speer. Saul sammelte sich eine Armee von sage und schreibe 3000 Mann. 2000 davon kamen mit ihnen mit, 1000 blieben zu Hause mit seinem Sohn Jonathan. Während Saul darauf konzentriert war, den Status quo mit den Philistern einzuhalten, griff Jonathan in der Zeit einen Vorposten der Philister an, schlug diesen und machte sich dadurch bei den Philistern verhasst, sagt die Schrift. Die Philister hörten von dieser Provokation, rückten ihrerseits aus mit 30.000 Streitwagen, 6.000 Reitern und Kriegsvolk so zahlreich wie der Sand am Ufer des Meeres. 1. Samuel 13, Vers 5. Das Volk war in Not, könnt ihr euch vorstellen. Sie versteckten sich in Höhlen und Dickichten, in Felsklüften, Gewölben und Zisternen. Vers 6 in Kapitel 13. Oder sie verließen sogar ganz das Land. Man kann ihre Furcht förmlich riechen. Schon früher hatte der Prophet Samuel dem frisch gebackenen König Saul vorhergesagt, dass wenn diese Ereignisse eintreffen, dann solle er auf ihn 7 Tage lang warten in Gilgal. Samuel würde dann kommen, würde ein Brandopfer tun und würde Gott bitten, würde Saul sagen, was er zu tun hatte. Das liest man schon in 1. Samuel Kapitel 10, Vers 8. Saul wartete nun, die 7 Tage vergingen, er wurde immer ungeduldiger und am Ende, kann man sich vorstellen, geriet er wahrscheinlich sogar in Panik und befahl, das Brandopfer heranbringen zu lassen, vorbereiten zu lassen, und dann ging er hin und opferte selbst gegen den Befehl Gottes. Just in dem Moment, wo er dabei war, sah Saul und weil Saul Gottes Gebot ungehorsam war, brachte er ihm die Botschaft Gottes, dass Gott das Königreich von ihm genommen hat und einen anderen sich erwählen würde. Und als ob das nicht alles schon schlimm genug wäre, als Saul dann seine Armee bewaffnet mit Spaten und Mistgabeln und Äxten mustert, verblieben ihm noch 600 Mann. Die Männer hatten ihr Vertrauen in Saul verloren. Sie waren geflohen. Die Situation war wirklich gravierend schlecht. Währenddessen zog das Heer in 3 Abteilungen los, um Saul und seine Männer auszurotten und das Land zu verwüsten. Ein Vorposten der Philister näherte sich ihnen und lagerte sich dann auf einem Bergpass bei einer Felszacke mit dem Namen Senne in der Nähe von Michmas und Geba. Das ist jetzt 1. Samuel 13, 17 bis 23. Saul konnte und wollte den Philistern nicht begegnen. Er saß dann mit seinen 600 Männern rat- und tatlos unter einem Baum. Jonathan und sein Waffenträger aber waren mit dabei und konnten nicht untätig rumsitzen. Sie schlichen sich jetzt bis zu diesem eben beschriebenen Vorposten hin. Als sie ganz in der Nähe von ihren Feinden waren, sprach Jonathan diese Worte zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Hier kommt die zweite Hälfte des Verses, den ihr als Jahresvers habt. Hier kommt dieser Vers her. Jonathan beschloss, einen Test, um den Willen Gottes darin zu erfahren. Und das sagt er seinem Waffenträger. Sie würden sich den Philistern zeigen, die sie von ihrer Felszacke aus sehen würden. Würden die Philister zu ihnen sagen: Steht still, bis wir zu euch herankommen, so würde Jonathan und sein Waffenträger an ihrem Ort warten und wir würden nicht hinaufgehen. Was dann passieren würde, keine Ahnung, aber das wäre bestimmt nicht so gut. Würden sie aber sagen: Hey, kommt hoch zu uns, so würde Jonathan und sein Waffenträger zu ihnen hinaufsteigen und sie würden wissen, dass der Herr die Philister in ihre Hand gegeben hatte. So hatte er sich das zurechtgedacht. Die Philister verspotteten Jonathan und antworteten mit Nachlässigkeit und Überheblichkeit auf die zweite Weise, sodass Jonathan ausrief zu seinem Waffenträger: Der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und er und sein Waffenträger kletterten nun auf Händen und Füßen diese Felszacke hoch zu den Philistern, wo die Philister ihnen eine Lektion erteilen wollten. Doch es kam anders. Sie fielen alle vor Jonathan nieder, vor seinem Angriff. Der Waffenträger hinter ihm tötete sie und auf kurzer Strecke kamen so 20 Philister, fielen und kamen ums Leben. Und 1. Samuel Kapitel 14, Vers 15 gibt uns jetzt einen wichtigen Hinweis. Es heißt: Und es entstand ein Schrecken im Heerlager, auf dem Feld und unter dem ganzen Volk, sogar die, welche auf Posten standen und der Verheerungszug erschraken, und die Erde erbebte, und so entstand ein Schrecken Gottes. Habt ihr das gehört? Die Erde erbebte. Ein Schrecken und eine Panik überkam nicht nur diesen Vorposten der Philister, sondern auch den Verheerungszug in seinen drei Kompanien, die unterwegs waren. Kapitel 14 kann man dann lesen, dass die Späher Sauls dann auch sahen, dass ein Getümmel im Heer der Philister entstanden war, welches immer mehr zunahm. So weit sogar, dass im Heer der Philister sie sich mit ihren Schwertern gegenseitig umbrachten. So eine große Panik und eine völlige Verwirrung kam unter sie, dass sie sich gegenseitig abmetzelten. Die Israeliten sahen, was sich zutrug, und sie kamen aus ihren Löchern heraus mit ihren Stöcken und Harken, bewaffnet mit Schaufeln und Gabeln, und setzten dem völlig desorientierten Heer der Philister nach, die in Horror flohen. Und dann heißt es am Ende von Kapitel 14: So rettete der Herr an jenem Tag Israel. Was meint ihr? Was war schlachtentscheidend an dem Tag? Jonathan. Wer hat eine andere Idee? Dass die Erde bebte. Warum war das? Ich sag's euch, ihr wisst es. Das Schlachtentscheidende war das Eingreifen des Herrn. Gott, der Herr, griff ein und brachte den Sieg. Das Schrecken des Herrn fiel auf die Feinde Gottes, sodass sie sich in irrsinniger Verwirrung und haltloser Panik gegenseitig umbrachten. Dies war ein übernatürlicher Eingriff Gottes. Durch das Erdbeben und die Verwirrung schaffte Gott diese Panik, diese Selbstzerstörung unter dem Heer. Ihr Brüder, Freunde, die Lektion für heute aus diesem Text ist ganz einfach. Der Herr ist kriegsentscheidend. Jonathan und sein Waffenträger waren nur zu zweit. Ihnen gab der Herr auch schon einen unglaublichen Sieg über eine Menge Krieger. Sie töteten 20 und waren zu zweit. Aber sie waren nicht kriegsentscheidend, sie waren nur wenige. Und im großen Bild gesehen waren sie schwach. Den Sieg gab und bewirkte der Herr. Und am Tag der Not bestehen zu können, brauchst du den Herrn. Du brauchst den Herrn der Herrscharen. Yahweh Sebaoth auf Hebräisch. Er ist es, der den Unterschied machte für das Volk Israel. Und er ist es, der den Unterschied macht für dich heute in deiner konkreten Situation. Es ist dem Herrn nicht schwer, heißt der Vers. Aber damit der Herr der Herrscharen für dich ist, musst du ihn als deinen Herrn haben und zu seinem Volk gehören. Wenn nicht, dann ist er zwar immer noch mächtig und groß, herrlich und stark, aber dann ist seine überragende Herrlichkeit so wie für die Philister. Ein großer Schrecken, ein Horror. Für Israel, sein Volk, war seine Macht Rettung. Für die Philister war seine Macht Schrecken und Niederlage. Der wesentliche Unterschied liegt darin, ob er dein Herr und König ist oder nicht. Vielleicht sage ich euch heute nichts Neues, und das ist in Ordnung, denn wir bedürfen es immer, immer wieder von dem guten Alten zu hören, vom Wort Gottes. Die Bibel bezeugt uns, und ihr wisst es, vielleicht, vielleicht nicht, von Geburt an hat kein Mensch Gott als seinen Herrn und gehört auch nicht zu seinem Volk. Durch die Sünde ist der Mensch von Gott nämlich getrennt, und zwar grundsätzlich. Das Herz des Menschen in seinem natürlichen Zustand will selbst herrschen, will sich nicht vor Gott beugen, will selbst auf dem eigenen Thron des Lebens sitzen. Und darum steht der Mensch in Rebellion, in Feindschaft Gott gegenüber. Und Gott ist dem Sünder auch nicht wohlgesonnen, sondern steht ihm mit Gericht, mit gerechtem Gericht und Zorn entgegen. Friede zwischen Gott und dem Menschen in seinem natürlichen Zustand gibt es nur auf einen Weg. Ein Friedensbringer muss her, der Friedefürst. Ihr kennt das vielleicht schon. Der Prophet Jesaja sagte von diesem voraus, aus Jesaja 9, Vers 5, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Der Friedefürst, der durch welchen man Frieden mit Gott bekommt und zu seinem Volk hinzugefügt wird, das ist dieser. Das ist der Sohn Jesus Christus. Jesus sagt von sich selbst, bevor er dann am Kreuz später starb, für die Sünden der Menschen. Er sagte zu seinen Jüngern, Johannes 14, 27, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und diesen Frieden mit Gott, den machte Jesus dadurch, dass er die Strafe Gottes für alle Sünden auf sich nahm. Tod und Trennung von Gott. Jesus empfing den ganzen Zorn Gottes, der dem Sünder gilt, den nahm er auf sich. Wenn du gerade hier sitzt und in deinem Herzen weißt, dass Jesus Christus nicht dein persönlicher Herr und Retter ist, dann spreche ich zu dir. Dann ist deine größte Not nicht deine schwierigen Lebensumstände, sondern dein geistlicher Stand für Gott. Deswegen höre, lass dich retten. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Nur so wird Gott, der Allmächtige, auf ewig für dich sein und nicht gegen dich sein. Nur so kriegst du Frieden mit ihm und die Feindschaft hört auf. Und wenn du ein wiedergeborener Mann bist, dann ist Jesus dein Herr und dein König. Und du gehörst zu ihm und zu seinem Volk. Dann steht es um dich ganz anders. Dann verstehst du auch, was ich dir jetzt sage. Dann gilt dies für dich. Dem Herrn ist es nicht schwer einzugreifen. Er ist mächtig. Er ist herrlich. Die Geschichte aus 1. Samuel 13 und 14 ist ein Beispiel davon. Die Bibel ist voll dieser Geschichten und Beispiele seiner Macht und seines Wirkens. In der Geschichte entfaltet er seine Größe, seine Macht, seine Herrlichkeit. Er entfaltet seine Rettungsgeschichte, offenbart sich darin uns und er offenbart sich in diesen Geschichten ganz oft auch mit verschiedenen Namen. Alle diese Namen geben einen Aspekt seines Wesens wieder. Ich habe euch ein paar mitgebracht. Zuerst der Name El, der bedeutet der Erste, der Oberste, der Mächtige. Elohim bedeutet, dass Gott jemand ist, der wahrhaft zu fürchten ist, weil er stark ist. In der Regel gebraucht Gott diesen Namen, wenn er von sich als dem Schöpfergott spricht. Als nächstes Elion, der Hohe und Erhabene. Adonai, allmächtiger Herr und Herrscher, dem alles unterworfen ist. Jahwe, dies ist wahrscheinlich der bedeutendste Name Gottes, weil Gott sagt darin aus, was er Mose sagte: Ich bin, der ich bin. Man könnte den Namen Jahwe auch sagen, es ist der Bundesname Gottes. Dann hat die Bibel eine Menge Kombinationen davon. Jahwe Zebaoth, habe ich euch gerade gesagt. Herr der Herrscharen. Jahwe Rophe, der Herr, der heilt. Jahwe Nissi, der Herr, mein Feldzeichen. Jahwe Shalom, der Herr, unser Friede. Jahwe Roe, der Herr, mein Hirte. Jahwe Sideneku, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Jahwe Shammah, der Herr ist gegenwärtig. Diese Namen sind nur ein kleiner Auszug all derer, die ihn offenbaren in der Schrift. Er gibt sich den Menschen in seinem Wort zu erkennen. Aber diese Namen schon geben euch ein deutliches Bild davon, was für einen Gott ihr habt. Der Gott der Bibel ist kein Gott, dem jemals etwas entgleitet. Keiner, der überrascht ist durch Wendungen oder Komplikationen deiner Geschichte. Er ist der Herr der Herrscharen. Er ist für die Seinen und er kämpft für sein Volk. Das war damals im Alten Testament so und ist auch heute noch so. Er ändert sich nicht. Und ihr Lieben, am deutlichsten sichtbar wird seine Macht und seine Herrlichkeit, insbesondere, dass er für uns ist und für uns gekämpft hat, in seinem Eingreifen durch seinen Sohn Jesus Christus. Als Paulus darüber schrieb, wie Christus denjenigen verwandelt und rettet, der an ihn glaubt, dann jubelt er in 1. Korinther 15 und sagt: Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. 1. Korinther 15, 55 bis 57. Durch Jesus hat Gott für uns den Sieg errungen. Über die Sünde in uns und den Tod über uns. Jesus hat unsere größten Feinde geschlagen, besiegt. Später erklärt Paulus noch, dass Gott Jesus, seinen Sohn, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht hat, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. 2. Korinther 5, 21. Durch Vertrauen in diesen Retter Jesus werden wir unsere Sünde los, erhalten die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Dadurch sind wir beim Vater angenommen. Wir sind willkommen, wir sind geliebt, wir sind versöhnt. Ich fasse euch noch Kolosser 1 zusammen. Kolosser 1 zeigt uns, welch einen Retter wir haben, ab Vers 14, angelehnt an die neue evangelistische Übersetzung. Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Allererste, der weit über allem Geschaffenen steht. In ihm wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Thronende und Herrschende, alle Mächte und Gewalten, Alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich in ihm. Vor allem war er da und alles hat in ihm Bestand. Er ist auch das Haupt der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten heraus. Er ist überall und in allem der Erste. Es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen. So hat er durch ihn und sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden gemacht. Das gilt auch für euch. Früher wart ihr in fremde und feindliche Gedanken mit bösen Taten verstrickt. Doch nun hat Gott euch mit sich durch Jesus ausgesöhnt, sodass ihr heilig und makellos und vor ihn treten könnt und niemand kann euch jemals anklagen. 1. Korinther 1, 14, 21. Ich hoffe, ihr hört deutlich, was die Schrift euch sagt. Wenn du mit Gott durch Jesus ausgesöhnt bist, dann gelten diese Verse dir. Dann bist du in ihm heilig, makellos, unanklagbar. An Christus kann man die Größe Gottes und die Herrlichkeit besonders deutlich sehen. In ihm hat der Herr der Herrscharen für sein Volk gekämpft. In ihm ist die Liebe Gottes für uns am deutlichsten sichtbar. 1. Johannes 4, Vers 9 sagt, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. In Jesus sehen wir die Liebe des Vaters zu uns. Jesus kam, damit wir vom Tod gerettet werden und durch ihn leben. Alle, die an ihn glauben, werden leben in Ewigkeit. In ihm sind wir gesegnet, geliebt, er führt uns recht. Gottes Macht ist in ihm deutlich und herrlich. Epheser 1, 3 lautet, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Hör mal, dies sind Wahrheiten, die dir gelten, wenn du ein Sohn Gottes bist, ein erretteter, wiedergeborener Mann. Das sind dann Wahrheiten der Schrift, die alles mit deinem persönlichen Leben zu tun haben, mit dir, mit deinem Leben, deiner Angst, deiner Sorge, deiner Not, deiner Bedrängnis, deinen Herausforderungen, damit hat das zu tun. Auch wenn du jetzt vielleicht es nicht sehen magst oder es vielleicht nicht fühlst, bist du ein Geretteter, ein Sohn Gottes, dann bist du ein auf ewig Gesegneter, ein von Gott Geliebter. Dein Segen mag dir jetzt vielleicht nicht ersichtlich sein, oder vielleicht doch, aber die Tatsache wird durch dein Gefühl nicht geändert. Der Herr hat eingegriffen, der Herr hat dich zu seinem Volk hinzugefügt. Er ist nun für immer auf deiner Seite. Er ist für dich, er kämpft für dich, er liebt dich. Du bist sein, du bist teuer erkauft. Was nicht heißt, dass du keine Not mehr haben wirst, dass du keine Herausforderungen haben wirst. Denn durch diese Not und diese Herausforderungen und Prüfungen und durch das Leid erreicht er, was ihm zur Ehre und dir zu gut dient. Römer 8, 28 sagt dies deutlich. Wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten mitwirken lässt. Also bei denen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Mein Ziel mit dieser Andacht heute Morgen ist ganz einfach. Ich will dir zeigen, dass Gott der Herr Zebaoth groß und herrlich ist. Er ist mächtig. Es ist ihm nicht schwer, in deinem Leben einzugreifen, zu helfen. Er ist der Urheber deiner Rettung. Er ist kriegsentscheidend. Er ist der Herr deines Lebens und all deiner Umstände. Er lenkt deinen Fuß, er führt deine Hand und in Jesus Christus ist er für dich. Er kann mit Leichtigkeit Großes tun. Er ist der Kriegsentscheidende. Er ist deine Hilfe in jeglicher Not. Er erreicht seine Ziele mit dir. Er kann Großes tun mit und durch dich. Deine eigene Schwäche und deine Limitierung ist kein Hindernis für ihn und für ihn, seine Ziele mit dir zu erreichen. Es kommt nicht auf dich an, es kommt auf ihn an. Jonathan ist uns ein Beispiel, der seinem Gott, seinem mächtigen Gott kannte und aus diesem Glauben und Vertrauen heraus handelte, das bewog ihn, diese Zinne hochzuklettern. Ich lade dich heute ein, in deinem Leben als Mann, in deinen persönlichen Umständen, im Vertrauen auf diesen herrlichen Gott, deinem König, deinem Herrn Jesus, im Vertrauen auf diesen zu handeln, wohl wissend, dass es nicht auf dich ankommt, sondern auf ihn. Der Herr Jesus Christus ist El, der Erste und Oberste, der Mächtige. Er ist Elohim, der Schöpfer, der zu fürchten ist. Er ist Elion, der Hohe und Erhabene. Er ist Adonai, der allmächtige Herrscher, dem alles unterworfen ist. Er ist Jahwe Zebaoth, der Herr der Herrscharen, der den Sieg über Sünde und Tod errungen hat und am Ende aller Tage alle Feinde des Herrn besiegen wird, dahin reitend auf dem weißen Pferd. Er ist auch Jahwe Rapha, der Herr, der heilt, und auch Jahwe Shalom, der Herr, unser Friede. Er ist Jahwe Roe, der Herr, dein guter Hirte. Er ist Jahwe Tzedeneku, der Herr, der deine Gerechtigkeit ist. Und Jahwe Shammah, der Herr, der gegenwärtig ist. Bruder, ich ermutige dich, schau auf diesen. Vertraue ihm. Vertraue ihn mit deinem Leben erneut an. Es ist ihm kein schweres einzugreifen, zu helfen. Trotz deiner Schwäche und deiner Beschränkung, er kann Großes tun. Vertraue ihm. Die Ansprüche und Erwartungen der Welt um dich herum brauchen dich nicht zu erdrücken. Denn dein Herr und dein Hauptmann ist bei dir. Situationen, die dich überfordern und erschrecken, für die du weder die Kraft noch die Macht hast, brauchen dich nicht zu lähmen. Beuge dich vor deinem mächtigen Herrn und lass ihn durch dich in diesen Zeiten seine Ziele erreichen. Er verfehlt nie sein Ziel. Er ist nie ohnmächtig. Er ist allmächtig. Dein Herz braucht nicht länger entmutigt zu sein, verzweifelt und hoffnungslos, denn dein Herr hat den Durchblick. Er kennt dich. Er ist bei dir. Bei ihm macht alles Sinn, hat seine Absicht. Selbst wenn du diese nicht im Geringsten verstehst. Und selbst wenn du Schlimmes und Schweres erleben musst und deine Seele durch das Tal des Todes gehen muss, dein Herr, der gute Hirte, ist bei dir. Sein Stecken und sein Stab, sie leiten und schützen dich. Und für die Verantwortungen, die er dir gegeben hat, Ehe, Familie, Gemeinde, Arbeit, selbst in einer immer finsterer werdenden Welt, gibt er dir alles, was du nötig hast, um darin ein treuer Knecht zu sein, zu seiner Ehre. Und für die Tage der noch kommenden drohenden Stürme, er ist erhabener Herr über alles. Ein Wort aus seinem Mund wird Satan, Antichrist und sein böses Gefolge mit einem Mal vernichten. Wenn der Auferstandene sein Schwert zückt, fällt der Feind mit einem Streich. So ist unser Gott. Woher kommt deine Kraft in den Tagen der großen Not? Dass du nicht zusammenbrichst? Dass du nicht umfällst? Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Die Kraft kommt von ihm, deinem Herrn. Jahwe Zebaoth, dem Herrn der Herrscharen, deinem Gott, deinem Retter, deinem Bruder, deinem Freund. Kenne ihn, schaue auf ihn, glaube ihn, bitte ihn, deinen Unglauben zu verändern und zu vergeben und dir neuen Glauben zu geben. Wir leben aus dem Glauben. Und ich möchte jetzt auch mit einem Gebet Davids enden, aus 1. Chroniker 29, 10 bis 19. Dieses Gebet betete David am Ende seines Lebens vor dem ganzen Volk, bevor er seinem Sohn Salomo der König wurde, die angesammelten Reichtümer für den Tempelbau und den Auftrag des Tempelbaus übergab. Dies betete David am Ende eines langen Lebens voller Krieg, Streit und Gewalt und Herausforderung. Achte darauf, welche Perspektive er hat in seinem Gebet. Gepriesen seist du, Jahwe, Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dir, Jahwe, gehören Größe und Kraft, Ehre, Ruhm und Hoheit. Denn alles ist im Himmel, alles im Himmel und auf der Erde ist dein. Dir, Jahwe, gehört das Reich und du bist es, der als Haupt über alles erhoben ist. Reichtum und Ehre kommen von dir und du bist der Herr über alles. In deiner Hand sind Stärke und Macht und in deiner Hand liegt alles. groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, danken wir dir und preisen deinen herrlichen Namen. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir die Kraft haben, so freigebig zu spenden? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Und in Vers 18 sagt er dann, Jahwe, Gott unserer Väter Abraham, Isaak und Israel, erhalte diese Gesinnung für alle Zeiten im Herzen deines Volkes und richte ihre Herzen fest auf dich. Männer, auch ihr habt es nötig, für eure Nachfolge im Alltag diese Gesinnung zu haben, diesen festen Glauben zu haben, dass euer Herr groß, ohnmächtig, souverän, allwissend ist, dass er durch Jesus für dich ist. Richte dein Herz erneut fest auf diesen Gott.